Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Kinder tun es, Tiere tun es und auch Erwachsene tun es. Spielen. Brettspiele werden von Jahr zu Jahr immer beliebter und auch durch die Corona-Krise haben analoge Spiele stark an Beliebtheit gewonnen. Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht werden wohl die meisten kennen. Aber es gibt auch abseits dieser Klassiker noch wesentlich mehr Karten- und Brettspiele, die eine Menge Spaß versprechen. Und jedes Jahr kommen mehr Spiele hinzu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa. Mein Name ist Elias Mohr und heute geht es bei uns um Brettspiele. Wie sie entstehen, welche Rolle sie in der Geschichte der Menschheit spielen und warum sie in der Corona-Krise erfolgreicher denn je sind. Dazu habe ich mit verschiedenen Leuten aus der Brettspielszene gesprochen, die mir viel Interessantes über das Phänomen Spielen erzählen konnten. Hier nun ein paar Stimmen von begeisterten Brettspielern.
Ich spiele Brettspiele aus vielen unterschiedlichen Gründen, aber ich denke, die zwei wichtigsten Gründe sind für mich zum einen, dass es mir Spaß macht, mich immer wieder neue Regelwerke einzulesen und Dinge auszuprobieren. Und zum anderen freut mich einfach immer wieder die Interaktion mit den anderen Mitspielern und das Beisammensein und Zusammensitzen.
Eigentlich habe ich nie so wirklich Spiele gespielt, aber durch meinen Freund bin ich darauf gekommen. Und ich muss sagen, dass es wirklich total Spaß macht. Allein die Vielfalt, aus der man auswählen kann, ist so riesig. Und ich freue mich schon, ein weiteres Spiel kennenzulernen.
Was mich an Brettspielen fasziniert, also ich bin über die Kinder letzten Endes dazugekommen. Da fängt man halt mal natürlich irgendwann an mit Brettspielen und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass eigentlich die kooperativen Brettspiele das Interessantere sind, wo man dann nicht gegeneinander immer so eine Challenge hat, was auch für gerade kleinere Kinder oft schwierig ist. Und ich finde gerade bei denen, es gibt ja ganz tolle neue Spielekonzepte. Das ist ja nicht so, dass man nur Monopoly und Memory und Kniffel machen kann. Und man kann da, es ist für mich ähnlich wie bei Literatur oder Film oder so, dass man wirklich auch in eine andere Rolle eintauchen kann, also ein Szenario ausprobieren. Und auch wirklich bei den größeren Spielen, die es mittlerweile gibt, wo man wirklich so auch ein bisschen so Charaktere hat und so, dass man da wirklich auch in so ein, ja, eine Rolle eintauchen kann, was ausprobieren, was man im normalen Leben halt nicht ist, ja.
Ich spiele gern Brettspiele, weil ich gern mit anderen Leuten an einem Tisch sitze und für ein paar Stunden gemeinsam Spaß habe mit denen. Und besonders viel Spaß machen mir solche Spiele, die ein spannendes Thema haben oder auch solche Spiele, bei denen ich viel mit den anderen Leuten interagiere.
Also wir machen kooperative Brettspiele am meisten Spaß. Vor allem große, wo man in eine Welt eintauchen kann und eine Rolle übernehmen kann, einen Charakter. Und so Aufbauspiele, wo du dir Pläne überlegen musst, welche Karte du jetzt legst und welche Materialien du jetzt einsetzt. Und dann den Plan auszuführen, und wenn er dann perfekt klappt, ist einfach geil. Ja, das sind die Sachen, die ich am meisten bei Brettspielen mag.
Das sind viele Gründe, weshalb Brettspiele so interessant sind. Und jetzt spielen wir etwas Musik.
Spread me.
Das waren The Cardigans mit My Favorite Game und ihr hört Radio Mikro Europa, heute mit dem Thema Faszination Brettspiele. Der Mensch spielt nicht nur zu seinem Vergnügen. Er braucht Spiele, um zu lernen und zu wachsen. Darüber habe ich mit Professor Jens Junge gesprochen. Professor Junge ist Spieleforscher. 2014 hat er in Berlin das Institut für Ludologie, also Spielewissenschaften, gegründet und lehrt außerdem an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Die Arbeit im Institut steht auf drei Säulen. Die erste ist die Erforschung der Spieleentwicklungskompetenz. Soll heißen, im Laufe unseres Lebens lernen wir viele verschiedene Arten von Spielen kennen.
Wir Menschen spielen explorativ, werden als Kind natürlich nur spielerisch halt mit unserer Umgebung umgehen und aus dieser Faszination des ersten Lebensjahres heraus, was wir alles spielerisch begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, kommen wir irgendwann mal zur Sprachentwicklung und das sind dann halt die Fantasiespiele, dass wir uns Dinge vorstellen, dass Begrifflichkeiten Bedeutung halt gewinnen und so weiter. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir zu einem nächsten wichtigen Spielkompetenzschritt kommen, das sind die Rollenspiele. Rollenspiele sind natürlich in einer so komplexen Gesellschaft, in der wir leben, ganz entscheidend und wichtig, dass wir uns anpassen können, dass wir Rollen variieren können, uns ausprobieren können, simulieren können. Also Rollenspiele sind da elementar.
Je weiter wir in unserer Entwicklung voranschreiten, desto komplexer werden auch die Spiele, mit denen wir uns befassen. So kommen wir in unserer Entwicklung irgendwann zu den Konstruktionsspielen.
Wir fangen an mit Bauklötzchen, mit Lego oder anderen Baumaterialien, irgendwie die Welt verändern, anpassen zu wollen, unsere sozusagen früh Erfahrungen zu machen, ja, wie es wäre, wenn wir irgendwie Ingenieure werden. Wir richten für unsere Stofftiere, Puppen und sonst was halt Spielumgebung ein und transferieren darin dann auch wieder irgendwie unsere Rollenspielkompetenz. Und so mit 5, 6 Jahren alt sind wir dann halt als Spiel von der Spielentwicklungskompetenz ja soweit auch Rollen, also Spiele zu übertragen in Regelspiele. Und dann sind wir bei natürlich erstmal Kartenspielen, Brettspielen und natürlich dann irgendwann auch ganz schnell auch schon bei Computerspielen. Wobei heutzutage fangen manche Dreijährige ja schon an, auf dem iPad auch bestimmte Kinderspiele zu spielen.
Die zweite Säule beschäftigt sich damit, wie sich Spielelemente in andere Bereiche übertragen lassen, besonders im Bereich Schul- und Weiterbildung.
Gerade wenn wir jetzt hier mit viel Online-Unterricht zu tun haben, sind wir sehr stark damit auch beschäftigt, zu gucken, wie kriegen wir langweilige Weiterbildungsinhalte eigentlich ja auch gamifiziert. Spiele sind ja alles künstliche Herausforderungen. Spiele machen eigentlich das Leben komplizierter. Aber wir Menschen lieben das halt, künstliche Herausforderungen zu meistern. Also bevor jemand eben stupide 20 Vokabeln auswendig lernt, ist er lieber dabei, eine Schnitzeljagd oder irgendwas anderes halt als Detektiv durch London oder sowas über sich ergehen zu lassen, damit Spielfreude aktiv zu sein und indirekt zu lernen.
Natürlich erforscht das Institut nicht nur die Psychologie des Spielens und Spielelemente im Schulunterricht, sondern beschäftigt sich auch damit, wie Spiele eigentlich entwickelt werden und was zu gutem Spieledesign dazugehört.
Dann sind wir natürlich auch bei den Spielen an sich halt dabei, uns Spielelemente anzugucken. Und eben natürlich Spielefirmen, also Spieleautoren, Spieleerfinder, Game Designer, Game Developer zu beraten, auch denen halt ja die Grundlagen eigentlich der Spielwissenschaft halt zu vermitteln und auch eben dann Markttests durchzuführen, zielgruppenspezifische Anpassungen halt dann eben vorzunehmen, denn Spiele sind nie fertig. Sehr oft sind Spiele in einem sehr iterativen, sehr agilen Produktionsprozess und da begleiten wir eben sehr viele Spieleentwickler.
In der Geschichte der Wissenschaft haben sich sehr viele verschiedene Wissenschaftsbereiche mit dem Spielen beschäftigt. Dazu gehören unter anderem Philosophie, Psychologie, Soziologie, Pädagogik und auch die Wirtschaftswissenschaften. Allerdings fehlte bisher ein Gesamtüberblick über das Phänomen Spielen. Aus diesem Grund hat Jens Junge das Institut für Ludologie gegründet.
Die Ludologie ist nicht mal eindeutig zuordnbar, hin bei Naturwissenschaften oder eben Sozialwissenschaften, nein, sie ist beides. Und so ein transdisziplinärer und interdisziplinärer Forschungsansatz, den hat bis jetzt keiner so halt entwickelt. Da fühlten wir uns berufen, nachdem wir halt das entdeckten, dass da eigentlich das verbindende Element und die Gesamterklärung halt fehlt, haben wir uns halt damit befasst.
Neben den Menschen spielen auch viele Tiere. Und auch die Vorgänger des Menschen haben sehr sicher auf die eine oder andere Weise gespielt. Für die Forschung viel interessanter ist die Frage, wie und wann die ersten Spielzeuge entstanden sind.
Wenn wir uns die Kulturdokumente halt angucken, wann gibt es das erste Mal halt den Beleg von Spielzeug? Wann haben wir also etwas geschaffen, mit dem wir spielten? Dann sind wir ungefähr im Jahre 40.000 vor Christus. Da ist der Löwenmensch geschnitzt worden.
Dieser Löwenmensch wurde 1939 im Lohnetal bei Asselfingen in der Schwäbischen Alb vom Geologen Otto Völzing gefunden. Leiter der damaligen Ausgrabungen war der Tübinger Anatom und Paläontologe Robert Wetzel. Gefunden wurden damals allerdings nur Bruchstücke eines Mammutstoßzahns. Erst 30 Jahre später, im Jahr 1969, wurden die über 200 Einzelteile zu einer Figur zusammengesetzt.
Und dieser Löwenmensch, der ist in Ulm im Stadtmuseum ausgestellt. Der ist ein Dokument dafür, wenn wir uns jetzt das angucken, also in welcher Steinzeithöhle ist er entwickelt worden, dass parallel mit der Sprachentwicklung, also der menschlichen Sprachentwicklung, also Dinge formulieren zu können und planen zu können, dass wir damit angefangen haben, Spielzeug zu produzieren und uns auch Dinge zu produzieren, die es real nicht gibt. Denn so ein Löwenmensch gibt es nicht.
Spiele haben aber auch bei der Sesshaftwerdung der Menschen eine große Rolle gespielt. Brettspiele boten die Möglichkeit, die neue Sozialstruktur des Zusammenlebens zu lernen und auszuprobieren. Aber auch, um abstrakte Dinge wie das Leben nach dem Tod darzustellen.
Und so sind die ersten Brettspiele auch mit sehr vielen spirituellen Hintergründen entstanden, weil die natürlich handwerklich ja produziert worden sind und da ging viel Zeit rein. Also musste das einem schon sehr wichtig sein, dass man solche Spiele produziert hat.
Das Spiel Mensch ärgere dich nicht, das wir alle auch noch heutzutage kennen, stammt auch aus dieser frühen Phase der Menschheitsgeschichte und hat auch hier eine spirituelle Bedeutung. Entwickelt wurde es in Indien unter dem Namen Pachisi. Das Brett stellt hierbei das Leben selbst dar, das von Rückschlägen und Hindernissen gezeichnet ist. Das Rausschmeißen der Figuren und der Neubeginn am Anfang symbolisieren den Kreislauf der Wiedergeburt.
Und Spielziel ist das, in schmerzfreie Nirvana zu kommen, nach Hause zu kommen, ja, zu Gott zu kommen, wie auch immer. Also Spielziel, also das Spiel, das Brettspiel als abstrakte Darstellung des Lebens und der Widrigkeiten des Lebens und das Spielziel, in das Schmerzfreie nach Hause zu kommen.
Brettspiele waren also nicht nur allein für den spaßigen Zeitvertreib gedacht, sondern hatten auch andere Funktionen, wie das Erlernen von sozialen Fertigkeiten. Sie prägen seit Urzeiten die Kultur und helfen dabei, diese weiterzuentwickeln. Aber sie prägen unsere Kultur nicht nur, sie können auch die Gesellschaft entscheidend verändern. Dazu blicken wir jetzt ins Jahr 1813.
1813 ist Skat entwickelt worden. Skat ist ein Dokument halt, ein Zeitdokument, wo man Gesellschaft neu dachte. Ist während der europäischen Salonkultur auf Schloss Altenburg, eben ist das schön im Spielkartenmuseum halt dargestellt, entstanden und gespielt worden. Wir haben hier das Phänomen, dass Menschen schon halt glaubten, nach diesem Feudalismus wird es dazu kommen, dass eben nicht mehr der König das Sagen hat, sondern eher ja, der Bube, der Bauer, dass wir eine andere Gesellschaftsform brauchen.
Ein Glaube, der sich bewahrheiten sollte. 1848 revoltierten in Österreich, Deutschland und anderen Teilen Europas die Bauern gegen den Adel und forderten mehr Mitbestimmung. Eine Entwicklung, die das Kartenspiel schon ca. 30 Jahre zuvor vorhergesagt hatte. Nicht mehr der König gewinnt, sondern Bube und Dame.
Und aus dieser Grundidee ist tatsächlich mal dieses Spiel entstanden und das ist ein Volksspiel geworden. Also das Volk wusste schon viel eher, liebe Adligen, ihr werdet irgendwann mal abtreten müssen. Die Bauern sind hier Trumpf und nicht mehr der König. Außerdem werden Damen mit am Tisch sitzen. Bis dahin gab es nämlich halt auch keine Gleichberechtigung und Frauen waren halt irgendwie Eigentum der Männer und so weiter. Und plötzlich, ja, in so einem Kartenspiel taucht plötzlich eine Dame auf und die, ja, also eben ist mit im Spiel. Das ist also schon was Außergewöhnliches gewesen zu der Zeit.
Ein Spiel des Volkes. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Skat auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Die Entwicklung von Computern und digitaler Technik bedeutet auch für die Spiele eine gewaltige Veränderung und völlig neue Möglichkeiten. Mittlerweile sind Spiele aller Art weiter in der Gesellschaft verbreitet als jemals zuvor.
Wir haben ja seit 50 Jahren ja nun einen Digitalisierungsprozess bei den Spielen, wo die ganzen Medien, Musik und Film und alles auch im Spiel zusammenwächst. Und natürlich, solche eben Impulse, die Gesellschaft verändern, die zum Volksspiel werden, erleben wir in ganz vielen digitalen Spielerlebnissen zurzeit auch. Da werden aktuelle Gesellschaftsphänomene thematisiert, durchgespielt, analysiert, für gut befunden, für schlecht befunden. Und also da gibt es inzwischen also ein so reichhaltiges Spieleangebot, dass man das eben selbst auch als Spielforscher kaum überblicken kann.
Das war der Spieleforscher Jens Junge mit einigen Eindrücken zur Geschichte des Brettspiels. Ich habe mir bei den Recherchen für diese Sendung immer wieder die Frage gestellt, wie entsteht eigentlich ein Brettspiel? Doch bevor wir diese Frage beantworten, spielen wir erst einmal ein wenig Musik. Hier ist die Band Levelers mit ihrem Song The Game. Das waren die Levelers mit The Game und ihr hört Radio Mikro Europa. Heute mit dem Thema Faszination Brettspiele. Bis so ein Brettspiel im Laden gekauft werden kann, ist es ein langer Prozess. Das Spiel muss entwickelt, getestet, entworfen und schließlich produziert werden. Was genau alles zu tun ist, darüber habe ich mich mit einem Spieleerfinder und einem Spieleredakteur unterhalten. Am Anfang eines jeden Spiels steht eine Idee. Und diese Idee muss erstmal jemand haben. Zum Beispiel Thomas Singh. Er ist Spieleautor und entwickelt Brettspiele. Er hat mir erzählt, wie er dazu gekommen ist.
Ach, das liegt jetzt ungefähr 8 Jahre zurück. Ich habe mich schon immer sehr für Rätsel und für Mathematik interessiert. Und ich habe mit Freunden zusammen vor ungefähr, ich glaube, das war 2012, ein Sudoku-ähnliches Zahlenrätsel entwickelt. Das kam sehr gut an und damals war gerade das Jahr der Wissenschaft bei uns in Baden-Württemberg. Und da hat man versucht, die Wissenschaft in die Kneipe zu bringen. Und da war ein Werbebüro damit beauftragt und die haben sich entschlossen, die haben gedacht, wir haben die Idee, wir positionieren in allen Kneipen im Bodenseeraum, ich wohne ja in Konstanz am Bodensee, 1 Million Bierdeckel mit irgendwelchen Rätseln drauf. Und haben die ein Rätsel gesucht und haben mich kontaktiert und haben gesagt, sie haben doch da ein Rätsel erfunden. Wir haben damals schon Rätselbücher verkauft von dem Rätsel. Und würden sie das hergeben für diese Aktion? Das haben wir natürlich gerne gemacht. Und dann waren wir im Bodenseeraum auf 1 Million Bierdeckel drauf mit unserem Rätsel über mehrere Monate. Und dann haben wir irgendwann gedacht, das habe ich mit meinen Freunden gemacht, komm, wir machen da ein Brettspiel draus aus diesem Rätsel. Und dann haben wir relativ schnell einen Verlag dafür gefunden, haben da ein Brettspiel draus gemacht. Und das war dann auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres damals. Das war also eine spontane Sache. Und dann habe ich gedacht, ach, mache ich einfach weiter. Ich hatte davor, in keinster Weise bin ich jemals auf die Idee gekommen, Spiele zu erfinden. Aber dieses Sudoku-ähnliche Zahlenrätsel hat mich dazu geführt.
Thomas Singh ist sehr erfolgreich mit seinen Spielen. Sein Kartenspiel Die Crew, Reise zum 9. Planeten, wurde 2020 mit dem Titel Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet. Er selbst beschreibt seine Gefühle über diese Auszeichnung so.
Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber viel größer war meine Freude eigentlich, als ich ein halbes Jahr zuvor, als es in Essen ist ja immer diese größte Spielemesse der Welt, die findet ja jedes Jahr im Oktober statt. Da wurde die Crew vorgestellt, mein Spiel, und als ich da erleben musste, wie die Leute dieses Spiel gespielt haben, und ich bin damals eingecheckt bei mir im Hotel und da saßen die schon unten in der Lobby und haben dieses Spiel gespielt, und das war dann schon was ganz Besonderes zu sehen. Da wird ein Spiel so angenommen und so gehypt, das war was ganz Besonderes. Aber natürlich hat auch der Kennerspieltitel, es war eine riesige Freude vor allem, es hat natürlich schon auch Auswirkungen auf die Umsatzzahlen und auf die Absätze, und da ist man dann einfach in aller Munde, das war natürlich eine riesige Freude, klar.
Ein Spieleautor hat also eine Idee, baut diese aus und bastelt dann einen Prototypen des Spiels zusammen. Doch bevor das Spiel in die Produktion gehen kann, muss es sehr ausgiebig getestet werden. Denn viele Probleme des Spiels erkennt man nur dann, wenn man das Spiel auch wirklich spielt. Das war bei Thomas Singh und die Crew nicht anders.
Also ich arbeite sehr viel mit meinem Unterbewusstsein. Ich bin also keiner, der sich an den Tisch setzt und sagt, so, jetzt erfinde ich was, sondern ich glaube, dass ich relativ bewusst durchs Leben gehe und ich habe meine Augen offen und komme immer wieder in Situationen rein, wo ich merke, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Das sind oft ganz profane Sachen, dass ich an der Kasse stehe im Supermarkt und jetzt überlege, welche Kasse nehme ich jetzt. Kennt wahrscheinlich jeder, wo komme ich am schnellsten dran, und dann schätze ich so ab, wie viele Leute stehen da, wie viele Produkte haben die da liegen. Und das sind so die Momente, wo ich merke, da könnte man theoretisch ein Spiel draus machen. Dann ist es so, dass mir hin und wieder oft Wochen, Monate später irgendwas in den Kopf schießt. Und bei der Crew war es ganz konkret so, dass ich an einem Stichspiel gearbeitet habe, aber einem völlig anderen Stichspiel. Und dann bin ich nachts aufgewacht und hatte das ganze Crew-Konzept eigentlich im Kopf. Es war da, ich bin aufgewacht und es war in meinem Kopf und habe das dann notiert, bin dann nachts, es war glaube ich 3 Uhr morgens oder so, bin dann aufgestanden, habe es kurz notiert und hatte am Abend dann meine Spielesitzung mit meinen Freunden, meine wöchentliche Spielesitzung. Und da haben wir das Spiel getestet. Und was soll ich sagen, es hat einfach funktioniert. Und das erlebt man halt selten, dass man eine Idee hat, es sich hinsetzt. Wir haben es stundenlang gespielt am selben Abend.
Wenn das Spiel genügend getestet wurde, muss der Autor seine Idee vorstellen. Und zwar bei einem Spieleverlag. Quasi einem Buchverlag für Brettspiele. Dort sieht sich ein Spieleredakteur den Prototypen genauer an. Doch was ist der genaue Job eines Spieleredakteurs?
Wir sammeln und prüfen aber eingesendete Spielideen von Autoren und entscheiden dann zusammen mit den anderen Teilen des Unternehmens, eben wie Vertrieb und Marketing, welche Projekte wir angehen wollen. Und die müssen dann auch entsprechend so aufgearbeitet werden, dass am Schluss ein richtiges Produkt rauskommt.
Erklärt mir Matthias Wagner, Redaktionsleiter bei Heidelberg Games, einem kleineren, aber in der Brettspielszene durchaus bekannten Brettspielverlag mit Sitz in Miltenberg. Damit er ein Spiel für geeignet befindet, muss der Prototyp einige Bedingungen erfüllen.
Ja, es muss auf jeden Fall irgendwo natürlich Spaß machen, das Spiel, und aber auch was Neues mit sich bringen. In Zeiten, in denen wirklich sehr viele Spiele erscheinen, muss man doch auch immer irgendwie wieder einen unique selling point haben, also auch wirklich irgendwas, wo sagt, es ist eine Bereicherung für ein bestimmtes Genre, und da kommt es eben drauf an.
Doch die meisten Spieleideen, die Matthias Wagner bekommt, muss er wieder ablehnen. Gerade einmal 3 bis 4 Spiele bringt sein Verlag pro Jahr auf den Markt. Deshalb schaffen es nur die wenigsten Spiele, von einem Verlag angenommen zu werden.
Ja, Einsendungen erhält man sehr viele. Also das ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz an Spielen, die man dann angehen kann, weil es eben, man kann, der Markt ist ohnehin sehr voll, sage ich mal, es erscheinen sehr viele Spiele pro Jahr. Und dann muss man halt schon sorgfältig etwas rauspicken, woran man glaubt, wo man sagt, okay, ja, das ist nochmal, hat ein innovatives Element oder genau das ist jetzt am Markt gefragt.
Gerade als Newcomer ist es deshalb besonders schwer, sein Spiel bei einem Verlag unterzubringen. Das weiß auch der Spieleautor Thomas Singh. Seinen Namen kennt man mittlerweile, nicht zuletzt durch sein Spiel Die Crew, in der Verlagswelt.
Aber es ist extrem schwer, als Newcomer, als Anfänger quasi, bei so einem Verlag Gehör zu finden. Da braucht man schon ganz schön viel Durchhaltevermögen am Anfang.
Trotzdem rät er angehenden Spieleentwicklern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich nicht von der Frage behindern zu lassen, ob das Spiel so bei einem Verlag angenommen wird.
Ich würde jedem Entwickler raten, horch in dich rein. Entwickel deine Leidenschaft, es muss schon Leidenschaft dabei sein und hab einfach Geduld, ja. Und sei nicht enttäuscht, wenn es abgelehnt wird. Das ist der Normalfall. Wahrscheinlich werden 99% aller Spiele abgelehnt und man braucht einfach wirklich Geduld und muss dranbleiben und nicht die Geduld verlieren und testen natürlich. Ja.
Hat man dann tatsächlich eine Zusage von einem Verlag für sein Spiel erhalten, ist es bis zur Veröffentlichung unter Umständen noch ein weiter Weg. Denn nun gilt es, das Spiel zu optimieren und anzupassen.
Das Spiel muss natürlich, damit wir es angehen als Projekt, einen gewissen Fertigstellungsgrad haben schon. Ja? Also da wollen wir natürlich nicht irgendwie bei 10% anfangen. Aber sicherlich, was dann die Aufgabe des Redakteurs ist, ist vielleicht Ecken und Kanten rauszunehmen. Ja? Der Autor ist ja der Kreative, der soll auch unbeschränkt kreativ sein. Das heißt, er macht sich unter Umständen gar keine Gedanken drum, ob sowas in der Art produzierbar ist. Oder wenn er vielleicht mechanisch irgendein Problem sieht, dann macht er vielleicht noch irgendwie 3 Regeln dazu, damit das alles wieder funktioniert. Und da ist es einfach die Aufgabe der Redaktion, das zu polieren, sage ich mal. Sicherlich zu vereinfachen viele Dinge, damit einfach der Zugang für viele Leute möglichst problemlos ist. Ja.
Dieser Optimierungsprozess kann unterschiedlich lange dauern. Manchmal ist ein Spiel bereits nach 2 oder 3 Monaten fertig entwickelt, manchmal dauert es mehrere Jahre. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie umfangreich und komplex die Spiele sind. Ein simples kleines Würfelspiel ist natürlich schneller fertig als ein riesiges Brettspiel mit mehreren Stunden Spieldauer.
Die Zeit, bis ich das Spiel dem Verlag angeboten habe, war relativ kurz. Ich glaube, nach 2 Monate bereits, nachdem ich die Idee hatte, konnte ich das Spiel einem Verlag anbieten. Habe ich dann ja an Kosmos gewendet. Die haben dann auch relativ schnell zugesagt. Und dann ist es natürlich immer noch mal ein längerer Prozess, bis das fertiggestellt wird. Ich würde mal sagen, von meiner Idee bis zur Erstveröffentlichung, ja, wahrscheinlich 1,5 Jahre, so 18 Monate oder sowas. Vielleicht noch schneller. Aber eigentlich war das Spiel war eigentlich relativ schnell fertig. Und was halt nachher lang gedauert hat, ist nachher in der Tat die Produktion. Und das ist dann aber eher von Verlagsseite. Und die müssen das ja auch dementsprechend so anpassen, dass es eben bei irgendeiner Spielemesse, entweder Nürnberg oder Essen, vorstellen können. Und da hängt es davon ab, wie der Zulieferer auch wieder liefert. Aber das Spiel ging extrem schnell.
Über Idee, Testen, Optimierung, Produktion und Vermarktung durchläuft ein Spiel eine Menge Schritte, bis es der Spielliebhaber im Laden kaufen kann. Dabei kann die Entwicklung je nach Umfang lange dauern. Aber Spiele wie Die Crew zeigen, dass auch Spiele mit kurzer Entwicklungsdauer sehr erfolgreich sein können. Ich habe jetzt so viel über Die Crew gesprochen, dass ich euch jetzt mal erklären möchte, um was es in diesem Spiel eigentlich geht, wie es funktioniert und ob es zu Recht zum Kennerspiel des Jahres 2020 gewählt wurde. Doch bevor wir dazu kommen, spielen wir nochmal Musik und zwar einen sehr passenden Song. Hier ist Royal Republic mit Everybody Wants to Be an Astronaut.
I'm picking up my in my old town. So tell me, why is it we're never happy? Everybody wants to be an astronaut and take the long tall trailer to the stars. Everybody wants to show a prize of what they got. Everybody wants to be an astronaut. I can feel my body shiver. The lights are everywhere. They marvel at my heartbeats inside the atmosphere. And I'm looking at the world in a way you never could. I knew I'd be a traveling man, but I'm misunderstood. So tell me, why is it we're never happy? 'Cause everybody wants to be an astronaut.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das waren Royal Republic mit Everybody Wants to be an Astronaut. Und nun geht es weiter mit einem Brettspiel-Review zu Die Crew, die Reise zum 9. Planeten, in dem es auch, wer hätte es gedacht, um Astronauten geht.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Am Rande unseres Sonnensystems finden Weltraumforscher Signale, die auf einen 9. Planeten hinweisen. Schnellstmöglich wird eine Crew von Astronauten zusammengestellt, die sich an Bord eines Raumschiffs begeben sollen, um in Erfahrung zu bringen, ob es den 9. Planeten tatsächlich gibt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Astronauten und begeben sich in insgesamt 50 spielbaren Missionen auf die längste Reise, die je ein Mensch unternommen hat. Die Crew ist für 2 bis 5 Personen spielbar und hat eine Altersempfehlung von 10 Jahren. Man könnte hinter diesem Spiel nur einen großen Spielplan und jede Menge Spielmaterial vermuten, aber die Crew ist tatsächlich ein recht kleines, kompaktes Kartenspiel. Komplizierte Spielmechanismen sucht man ebenfalls vergeblich. Die Grundidee des Spiels ist nämlich so einfach wie genial. Die Zahlen 1 bis 9 in 4 verschiedenen Farben werden gemischt und gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Dann legt jeder der Reihe nach eine Karte in die Mitte. Der erste Spieler bestimmt dabei die Farbe, die dabei gespielt wird. Der Spieler, der die höchste Karte gelegt hat, gewinnt diese Runde bzw. den Stich. Bis hierhin klingt es auch wie ein ganz normales, gewöhnliches Stichspiel. Doch jetzt kommen die 2 großen Besonderheiten des Spiels zum Vorschein. Erstens. Die Spieler spielen nicht gegeneinander, sondern müssen zusammen als Team arbeiten. Durch sogenannte Auftragskarten wird festgelegt, welcher Spieler einen Stich gewinnen muss und welche Karten dabei gespielt werden müssen. Ein Beispiel. Jonas hat den Auftrag, den Stich zu gewinnen, indem die gelbe 3 verwendet wurde. Also muss die gelbe 3 gespielt werden und Jonas muss, wenn möglich, eine höhere gelbe Karte spielen. Auch das klingt noch relativ einfach, wenn da nicht die 2. Besonderheit des Spiels wäre. Die Spieler dürfen während des Spiels nicht miteinander sprechen und auch sonst nichts über ihre Handkarten verraten. So weiß man nie, wer welche Karten auf der Hand hat. Lediglich eine einzige Karte darf jeder Spieler offen vor sich legen, um anzuzeigen, dass er diese hat. Das simple Spielprinzip zieht sofort in seinen Bann. Die 50 Missionen sind zu Anfangs noch relativ einfach und meistens bereits beim ersten Versuch geschafft. Aber je näher man dem 9. Planeten kommt, desto schwieriger und kniffliger werden die Missionen und die dazugehörigen Aufträge, sodass man gerne mal 2 Stunden braucht, um eine Mission zu meistern. Dabei stößt das Spiel allerdings nie an eine Frustrationsgrenze und wird auch nach dem 10. Versuch nicht wirklich langweilig. Durch spezielle Kniffe wie eine bestimmte Reihenfolge, in der die Aufträge abgeschlossen werden müssen, eingeschränkte Kommunikation oder Anforderungen daran, welcher Spieler die Aufträge abschließt, sind die 50 Missionen stets abwechslungsreich und spannend gestaltet. Da die Spieler als Team zusammenarbeiten müssen, muss man bei jeder Karte, die man ausspielt, ganz genau überlegen. Einmal die falsche Karte in die Mitte gelegt, schon ist die Mission gescheitert und man muss von vorne anfangen. So stellt einen das Spiel immer wieder vor neue Herausforderungen, die sich nur als Team lösen lassen. Hat ein Spieler beispielsweise nur niedrige grüne Karten auf der Hand, muss aber einen Stich gewinnen, in dem die grüne 9, die höchste Zahl, vorkommen soll? Als Team ist das durchaus machbar, auch wenn es verdammt schwierig ist. Die Crew hat ein gewaltiges Suchtpotenzial. Wer einmal in seinen Sog gerät, vergisst gerne die Zeit. So kann eine 20-minütige kurze Spielrunde gerne mal zu einem 3-Stunden-Marathon werden. Auch Leute, die nicht regelmäßig spielen, werden mit der Crew ihren Spaß haben und sollten sich nicht vom Titel Kennerspiel des Jahres abschrecken lassen. Die Crew ist ein Spiel, von dem sich niemand überfordert zu fühlen braucht. Wegen der geringen Größe ist es auch super als kleines Mitbringgeschenk oder zum Mitnehmen in den nächsten Urlaub nach der Corona-Krise geeignet. Die Crew ist ein großartiges, süchtig machendes Spiel, das ich jedem Brettspiel-Fan, aber auch Leuten, die nicht regelmäßig spielen, sehr ans Herz legen kann. Es hat den Titel Kennerspiel des Jahres völlig zu Recht gewonnen und ich freue mich bereits auf das nächste Spiel von Die Crew, das wohl noch dieses Jahr erscheinen soll. Statt in den Weltraum geht es diesmal auf eine Reise in die Tiefsee. Eine absolute Empfehlung meinerseits.
I'm gonna step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ich hoffe, dieses kleine Review konnte euch ein bisschen Lust auf dieses Spiel machen, denn es ist wirklich sehr, sehr gut. Bevor es im nächsten Teil unserer Sendung um Brettspiele in der Corona-Krise geht, spielen wir noch einmal Musik und dieses Mal einen echten Klassiker. Hier sind die Rolling Stones mit Tumbling Dice.
We'll be right back.
Ja, das eben. Das waren die Rolling Stones mit Tumbling Dice und ihr hört Radio Mikro Europa. Heute mit dem Thema Faszination Brettspiele. Die Corona-Krise hat Brettspiele unglaublich beliebt gemacht. Aber schon vor der Pandemie sind Brettspiele von Jahr zu Jahr erfolgreicher geworden. Corona hat die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung erheblich eingeschränkt. Man durfte das Haus nicht verlassen und sich auch kaum mit seinen Freunden treffen. Sport und Konzerte fielen ebenfalls ins Wasser. Perfekte Voraussetzungen, um mit der Familie Brettspiele zu spielen. Tatsächlich meldete der Branchenverband Deutscher Spieleverlage 2020 ein durchschnittliches Umsatzplus von 21%. Besonders hoch war das Wachstum bei Spielen für Erwachsene, deren Verkauf um ganze 30% wuchs. Das größte Wachstum machten die Puzzles, die sage und schreibe 60% mehr umsetzten als noch 2019.
Also die Branche wächst ja auch seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr 4-10% mindestens. Also das heißt, die Leute, die 10-12 Stunden, wie wir jetzt hier auch wieder gerade vor dem Rechner hängen, die haben abends vielleicht irgendwann das Bedürfnis, nicht wieder auf einen Bildschirm zu gucken, nicht schon wieder aufs Handy zu glotzen oder irgendwie sich vom TV langweilen zu lassen, sondern mit echten Menschen wieder zu tun zu haben und dann packen die tatsächlich mal alte Spiele raus, merken immer mal, ach, gibt ja auch neuere und dieses Spiel als auch Anlass zu nehmen, wieder echt und real zusammenzukommen. Im Spiel entstehen solche Situationen, wo man halt den anderen viel, viel besser nochmal wieder kennenlernen kann, wo man ihn necken kann, wo man gemeinsam lachen kann, wo man halt Gemeinschaft spürt, wo man Vertrauen aufbaut, wo man die Mimik und die Gestik des anderen nochmal halt zu Extremen führen kann. Also das analoge Spielen kitzelt ja Charaktereigenschaften aus uns Menschen heraus, die wir so im normalen Gespräch oder so beim Konsum von anderen in Medien überhaupt nicht halt erleben würden.
Brettspiele als Zufluchtsort vor dem digitalen Corona-Alltag. Digital Detox in Form eines Spieleabends. So bieten Brettspiele in der Corona-Zeit die Möglichkeit, zumindest innerhalb der eigenen Familie wieder zueinander zu finden und eben mal nicht auf einen Bildschirm zu starren. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Aber haben auch alle Spieleverlage etwas davon?
Ja, Spiele sind generell gestiegen und ich denke, wir haben auch davon als Verlag profitiert. Ich weiß aber auch von Kollegen, dass jetzt auch nicht unbedingt jeder Verlag davon profitiert hat. Ja. Der Punkt ist, dass die Leute natürlich, dadurch, dass sie viel zu Hause waren, auch die Kinder viel zu Hause waren, nach Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht haben, die eben nicht draußen stattfinden, die auch vielleicht irgendwie vom Sozialen her irgendwas bringen und wo nicht jeder einfach nur alleine vor einem Bildschirm sitzt. Und das ist wirklich schön. Aber es werden natürlich mehr die Produkte gekauft, die ohnehin schon bekannt sind. Das heißt, im Großen und Ganzen werden sehr viel Verlage davon profitiert haben, die erstmal größere Player sind als wir und vielleicht Produkte haben, die seit Jahrzehnten etabliert sind. Ja. Das heißt, es wird auch das ein oder andere Monopoly über den Tisch gegangen sein, obwohl sicherlich schon jeder eins zu Hause haben müsste, statistisch.
Meint Matthias Wagner, Redaktionsleiter bei Heidelberg Games. Auch wenn sein Verlag vielleicht von der Krise profitiert haben mag, als großen Gewinner der Krise würde er sich nicht bezeichnen.
Wir sind ein Gewinner insofern, als wir kein Verlierer sind. Also ich glaube, dass die Spanne, wie es die Leute erwischt hat, halt relativ groß ist. Es mag sein, dass es richtige Gewinner gibt, die ihr Geschäft vielleicht auch Wucherpreisen für irgendwelche gefragten Artikel wie Masken oder sowas aufbauen. Aber das so sehe ich uns nicht. Wir haben halt einfach nichts verloren jetzt als Verlag.
Und auch der Spieleentwickler Thomas Singh sieht sich nicht unbedingt als großen Profiteur der Corona-Krise. Er macht darauf aufmerksam, dass an Spielen in der Entwicklung im letzten Jahr sehr wenig gearbeitet werden konnte.
Die Absatzmärkte sind groß, das ist in der Tat richtig. Auf der anderen Seite ist Corona natürlich auch, es ist wirklich schwer jetzt Spiele zu testen, weil ich kann keine Gruppen mehr zusammenstellen und es geht dem Verlag natürlich auch so. Und von daher, die Entscheidung, ein Spiel zu nehmen, fällt natürlich auch den Verlagen jetzt viel, viel schwerer, aber sie können es einfach nicht so testen, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und ich glaube, dass jetzt im nächsten Jahr eher weniger Spiele rauskommen. Obwohl der Umsatz gestiegen ist, es kommen weniger Spiele raus, weil es einfach nicht so getestet werden konnte.
Diesen Eindruck kann auch Matthias Wagner bestätigen.
Ja, wir sind sicher bei einigen Projekten nicht so vorangekommen, deswegen, wie wir uns das vorgestellt haben, ja. Da wird es Verschiebungen geben und es wird auch wahrscheinlich, also so wie ich es auch jetzt von den Neuheitenlisten kenne, gab es da auch einige Verschiebungen bei anderen Verlagen. Das ist einfach ganz natürlich, wenn man einfach ein Produkt, bei dem man nun mal am Tisch zusammensitzen muss, wenn man es entwickelt, wenn man da einfach nicht so zusammenkommen kann, wie man es gewohnt ist.
Das ist aber nicht die einzige Auswirkung, die Corona auf die Spielebranche hat. Genau wie in vielen anderen Bereichen hat sich auch bei den Brettspielen einiges im Bereich Digitalisierung getan. Die Spielemesse in Essen, die eigentlich die größte Spielemesse der Welt ist, fand 2020 komplett digital statt. Immer mehr Spiele erhalten digitale Ableger in speziellen Brettspielprogrammen wie etwa Tabletopia oder Board Game Arena. Brettspiele als Computerspiele. Es geht aber auch andersherum. Bekannte Computerspiele wie Minecraft gibt es mittlerweile auch als komplett analoge Spiele zu kaufen. Es ist also eine Wechselwirkung zwischen analogen und digitalen Spielen entstanden. Der Spieleforscher Jens Junge beobachtet diese Entwicklung schon eine ganze Weile.
Ja, also diese strikte Trennung in analog und digital gibt es eigentlich gar nicht so recht. Das ist tatsächlich bei Vertriebswegen und bei bestimmten Pädagogen und so halt so entstanden. Also ich bin eben so ein alter Mann, der ja schon seit 1984 in der Spielebranche tätig ist und ich habe seitdem eben genau immer wieder diesen Diskussionsprozess mitbekommen. Und das ist natürlich grausam, dass manche Menschen meinen, das richtige Spiel kann nur analog am Wohnzimmertisch stattfinden. Die haben nicht verstanden, dass es irgendwann Internet geben wird und dass das Thema Multiplay und das Miteinanderspielen auch digital über Leitung oder sonst was funktionieren kann.
Auch Mischformen aus digitalen und analogen Spielen sind keine Neuheiten mehr. So gibt es zum Beispiel Apps, die man für das Spielen des Brettspiels benötigt. Das Spiel Detective gab den Spielern den Link zu einer Website, die essentieller Bestandteil des Spiels war und die Spieler mit den Infos über die zu lösenden Kriminalfälle ausgestattet hat. Matthias Wagner und sein Verlag Heidelberg Games konzentrieren sich auf rein analoge Spiele, da die Entwicklungskosten einer App für ein Spiel den finanziellen Rahmen sprengen würden.
Aber ich kann sagen, also im digitalen Bereich müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, das ist schon klar. Ja. Also im Marketingbereich läuft viel darüber und dadurch, dass ja auch diese Veranstaltungen jetzt weggefallen sind, wo die Leute hingehen und spielen können, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie kann man das digital umsetzen.
Die Spiele selbst werden bei Heidelberg Games also nicht digitaler, ihre Vermarktung hingegen schon.
Wir haben halt auch schon sozusagen unsere eigenen virtuellen Messeveranstaltungen jetzt gehabt. Wir haben so eine, in Zusammenarbeit mit einer tschechischen Firma, eine 3D-Welt, wo man praktisch mit sich einen Avatar aussuchen kann und wir kooperieren mit mehreren Firmen und da kann man sozusagen zum virtuellen Messestand gehen, kann sich mit Leuten unterhalten, hat das Videobild, hat aber auch seinen Avatar und kann dann praktisch auch sich zum Spielen treffen. Das verlinkt dann entsprechend auf diese genannten Seiten wie Tabletopia oder sowas ähnliches. Und ich glaube, da muss man auch wirklich immer mit dabei sein und die Augen offen halten, weil ich glaube, dass das Ansprechen der Leute sicherlich immer mehr im digitalen Bereich passiert.
Momentan sieht es in der Welt der Brettspiele also sehr gut aus, auch wenn Corona hier einiges durcheinandergebracht hat. Doch wie sieht die Zukunft aus? Werden Brettspiele auch nach der Krise weiter beliebter werden? Oder ist das momentan so große Wachstum der Branche einzig und allein Corona-bedingt?
Also die Wachstumszahlen werden es nicht sein. Wir werden auf ein anderes, höheres Niveau kommen, ja, weil immer mehr Erwachsene auch mitbekommen, dass es inzwischen halt bei der Brettspielindustrie, nenne ich sie jetzt mal, bei den Brettspielverlagen, wobei die ja sehr, sehr vielfältig auch daherkommt, dass es da immer mehr auch Erwachsene-Spiele gibt. Dass es nicht nur da jetzt um Kinderspiele geht, sondern wir haben allein auch mit der Exit-Reihe von Cosmos, wo es um diese Escape-Room-Games geht oder so, haben wir mehr Erwachsene erlebt, oh, hey, das ist ja toll, also da können wir mal einen tollen Spieleabend halt haben, wie so bei Partyspielen und sowas. Also da bringen wir auch Leute zusammen und ob wir da zusammen nur kochen und dann halt miteinander reden oder ob wir doch mal einladen und zusammen spielen. Das hat sich immer mehr kulturell auch da weiterentwickelt, dass Erwachsene abends mal zusammen spielen. Und das Spielangebot dafür ist sehr, sehr reichhaltig geworden.
Aber auch die Vertriebswege haben sich weiterentwickelt. Denn mittlerweile führen auch immer mehr Buchhandlungen Brettspiele. Eine Entwicklung, die man als Mainstreaming bezeichnen könnte. Brettspiele kommen immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Auch Matthias Wagner sieht die Entwicklung in seiner Branche positiv und meint, dass Spiele auch immer internationaler werden.
Wir arbeiten viel mit internationalen Partnern zusammen. Das heißt, das Produkt, was wir entwickeln, das wird ja nicht nur in Deutschland verkauft, sondern das wird auch mit in Zusammenarbeit mit anderen Verlagen entsprechend übersetzt und in anderen Ländern eben veröffentlicht. Und das ist besonders wichtig für uns und es wächst weiterhin. Und ich glaube, es gibt noch einige Gebiete auf der Welt, wo Spielen eben noch nicht diesen Stellenwert hat wie bei uns. Und da sehe ich auch optimistisch in die Zukunft, dass es weiterhin wachsende Umsatzzahlen geben wird, ja.
Aber es gibt auch Entwicklungen, die eher kritisch betrachtet werden. Denn obwohl mehr Spiele verkauft werden, haben die Spieleläden wegen des Lockdowns geschlossen. So hat der Spieleentwickler Thomas Singh folgende Befürchtung.
Also Corona ich empfinde es schon als Nachteil, muss ich sagen. Vielleicht sind die Umsatzzahlen hochgegangen, das mag sein, aber es ist natürlich auch so, dass jetzt, dass die Spiele jetzt durch Corona vor allem über Amazon verklickert werden. Das ist keine gute Entwicklung, weil Amazon die Spiele einfach zu einem Preis anbieten kann und die werden natürlich jetzt immer stärker, den die normalen Spielegeschäfte, den der Einzelhandel nicht mehr liefern kann. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Spiele aus den Läden verschwinden und nur noch über Amazon dann vertickert werden. Und das wäre keine gute Entwicklung.
Und auch Spieleforscher Jens Junge sieht die immer stärkere Position von Amazon im Brettspielbereich kritisch.
Und ich hoffe sehr stark, dass nach der Pandemie auch die Leute wieder in den Laden gehen und dort kaufen und nicht nur bei Amazon bestellen, damit wir diese verteilte Vertriebsstruktur erhalten können.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Und deshalb auch der Appell an euch. Falls ihr jetzt Lust habt, euch das eine oder andere Brettspiel zu besorgen, informiert euch, ob es in eurer Nähe Spieleläden gibt. Trotz Corona bieten viele von ihnen einen Bestell- und Abholservice an. Kauft eure Spiele am besten bei so einem Laden und helft ihnen dadurch durch diese schwere Zeit. Denn den Läden bringt es absolut nichts, wenn die Spiele nur über Amazon verkauft werden. Und in Anlehnung an eines der berühmtesten Brettspiele der Welt spielen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik. Und zwar Klaus Lage mit Monopoly.
Ganz alten Schlag, seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nie krank und bist noch drauf stolz, jetzt heißt's was soll's. Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht? Dein ganzes Leben für'n Betrieb mitgedacht. Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon, wen juckt das schon? Wen juckt das schon? Der stärkste Mann, einer, der irgendwie alles lösen kann. Doch das hier ist keine Modelleisenbahn. Was fängst du an? Fängst du jetzt an? We'll be right back.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust auf Brettspiele machen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder bei Radio Mikro Europa ein. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Das war Radio Mikro Europa mit dem Thema Faszination Brettspiele. An der Technik saß Klaus Klein und in der Redaktion Ulrich Hägele. Mein Name ist Elias Mohr. Ciao und bis dann. Thank you.